Herzlich willkommen zur letzten Runde und zum letzten, Track in Track 5. Ich darf sozusagen heute hier das Licht ausmachen. Mit dem Thema alles rund ums Recht bei Private und Public Cloud Computing oder Private und Public Cloud. Carsten hat mich angesprochen, hat gesagt, Raphael, du bist doch so halb Jurist, halb ITler, kannst du nicht mal irgendwas zu allen aktuellen Rechtsprechungen, aktuellen Gesetzgebungen und alles, was du so weißt, mal erzählen, was so in den letzten 6 Monaten aufkam? Und ich dachte, ja gut, aber das ist halt so viel, was willst du denn genau haben? Ja, mach mal was, das war schon interessant, was du letztes Mal gemacht hast. Und dann habe ich jetzt mal ein bisschen was zusammengestellt. Ich hätte auch den deutschen Cloud-Vortrag eben halten können, den muss ich nämlich morgen bei der .NET Cologne in Köln halten. Deswegen war das ganz interessant, da waren sogar eine neue Folie dabei. Also Ralf hat ein bisschen mehr erzählt als das, was schon bekannt war. Gut, bevor ich mich vorstelle, vielleicht das ganz Wichtige, nämlich erstmal danke an die Partner, die das Ganze hier möglich machen, die Sponsoren, die das Ganze unterstützen, weil sonst wäre so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen. Also da schon mal vielen Dank. Ich schiebe das immer mit vornherein direkt weg, weil am Ende immer bei mir sehr viele Fragen sind und dann komme ich dazu nicht. Also hier vielen, vielen Dank. Gut. Zu mir, warum stehe ich hier eigentlich und warum hat Carsten auch gefragt, warum willst du hier nicht eigentlich einen Vortrag halten? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bzw. habe in Köln Jura studiert und habe quasi die klassische Laufbahn eines Juristen gemacht und habe irgendwann bei Microsoft angefangen, 3,5 Jahre zu arbeiten, habe das Ganze quasi unterbrochen und bin dann wieder in eine andere Großkanzlei eingestiegen und bin der IT dann ein bisschen gewogen geblieben, bin auch MVP für Office Server und Services jetzt neu, also eigentlich MVP für Office 365, also das Office in der Cloud, was eben in dem Vortrag sozusagen angesprochen wurde. Ich mache nebenbei noch ein bisschen Entwicklung, wenn zum Beispiel so um die Bundestags-Apps geht, die habe ich mitgebaut, bis hin zu quasi alles, was sich in der Cloud dreht und rankt. Und das ist sowohl im juristischen wie auch im technischen Bereich. Also ich bin auch der, der quasi als Consultant rausgeht und das Technische berät und auf der anderen Seite das Ganze auch noch juristisch macht. Also alles in einer Person ist sehr, sehr viel. Ja, wenig freie Wochenenden, aber es macht sehr, sehr viel Spaß, sodass ich nebenbei auch noch ein paar Communities leite, nämlich die Windows 10 und die Office 365 Community hier in Deutschland. Es gibt ein paar Blogs, ein paar Podcasts, aber um mich, ja, wer nachher noch Fragen hat, kann gerne stellen. Wir gehen im Rahmen der Zeit mal weiter auf die nächste Folie. Ich habe immer so ein bisschen aus der aktuellen Presse mitgebracht, das, was man vielleicht kennt und sieht. Sehen Sie da was? Sonst machen wir da, es gibt ja wunderbare Lupenfunktionen. Die Roboter, also die Cloud macht Roboter fast intelligent. Dann haben wir Cloud Computing Profis fürs Unternehmen, dann haben wir so ein bisschen Angriff auf DNS, bis hin zu Microsoft liebt jetzt Linux und SQL Server auf Linux. Genauso wie, das ist noch ein bisschen älter, aber ich fand das mit der Telekom ganz interessant, Unternehmen befürchten, nichts mehr unter Kontrolle zu haben, Thema Datenschutz, NSA und Co., was auch eben bei der deutschen Cloud-Diskussion so ein bisschen unterkam. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das eigentlich alles mit Jura und Recht und IT zu tun und dem ganzen IT-Rechtsbereich? Ich habe mal die Dunstwolke der Juristerei mitgebracht. Ich habe gedacht, das ist eine ganz interessante Geschichte. Oh, ich gehe fast aus dem Licht raus, also bleib mal drin. Also die Dunstwolke der Juristerei mitgekriegt, weil ich glaube, alle von Ihnen, auch wenn Sie aus dem IT-Bereich kommen, haben bestimmt schon mal Kontakt mit dem Anwalt gehabt, entweder dem Hausinternen oder auch mal so, kann das sein, mal mit dem, ich will jetzt nicht fragen, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, aber in vielen Projekten, auch wenn es um Software-Erstellungsverträge geht, Datenschutz und Co., auch mit dem Datenschutzbeauftragten, mit dem Arbeitsrechtler für den eigenen Arbeitsvertrag, alle schon mal irgendwie in Kontakt gekommen, oder? Also ich kenne eigentlich niemanden, der da Nein sagt. Ich habe auch aus den letzten Monaten einfach auch mal ein paar Begriffe mitgebracht. Es gibt ein wunderschönes Datum, es gibt aber auch Sperrverfügung gegen Access Provider, Vorratsdatenspeicherung, obwohl es heißt ja gar nicht mehr so, es heißt ja Speicherung von Verkehrsdaten, ne? Erste Learning in dieser Session, der Gesetzgeber nennt einfach das Gesetz um, weil Vorratsdatenspeicherung ist ja schon so negativ belastet, also nennen wir es einfach um, ist aber das gleiche, was wir vorher auch gemacht haben. Da kommen wir auch nachher nochmal zu. Datenschutz in den USA, Störerhaftung und Wi-Fi. Wer hat das gestern mitgekriegt? Ich habe extra noch eine neue Folie gebaut. Genau, da sprechen wir auch gleich ganz kurz drüber. Haftung und Dateneigentum in der Cloud, IT-Sicherheitsgesetz, wer hat da schon mal was von gehört? Sprechen wir auch gleich mal ganz kurz drüber. Datentransfer, Exportkontrolle, Zugriff von US-Behörden auf deutsche europäische Rechenzentren, Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von bauherrschützenden Vorschriften, was auch so wunderbar, lange Gesetze sind auch immer ganz toll in neuer Zeit, also Gesetze werden in letzter Zeit noch immer länger, jedenfalls die Benennungen. Kann sich mal vorstellen, was das ist? Ist die Möglichkeit, dass Verbraucherverbände bei Datenschutzvorschriften gegen Unternehmen vorgehen können. Also nicht nur der Betroffene, sondern auch der Verband. Ist eine Verbesserung der Durchsetzung, weil die Verbände, ne, gerade der Bundesverband für Verbraucherschutz hat natürlich genug Geld für Anwälte und kann das Ganze natürlich auch effektiver durchsetzen als der normale betroffene Einzelbürger oder Einzelmitarbeiter im Unternehmen. Das heißt, das gehört zum Beispiel mit dazu. Da gibt es auch mehrere Änderungen. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass auch Verbraucherschutzverbände Datenschutzklagen und Verfahren gegen Unternehmen durchführen können. Das ist natürlich auch nochmal ein erhöhtes Risiko. Also das spielt alles so mit. Natürlich haben wir auch noch ein Ende von Safe Harbor dabei. Ein neues Privacy Shield. Wer sagt eben jemand das schon mal? Privacy Shield 1, 2. Sehr gut. Da kommen wir auch noch zu. Was hat das eigentlich, was sind das so Rechtsgebiete? Ich hab damit angefangen, habe da ein bisschen IT gemacht, habe gesagt, super, bleibst du in der IT? Und dann habe ich mal nachgeguckt, welche Rechtsgebiete sind eigentlich alles, haben damit was zu tun. Und die Liste habe ich jetzt nicht beendet, weil man soll ja eigentlich nur 8 Punkte auf eine Folie machen, die ist schon zu voll. Da habe ich einfach mal aufgehört, weil eigentlich jedes Rechtsgebiet irgendeine Verbindung damit hat. Und irgendwo komme ich immer wieder in den Bereich rein. Vom Geheimnisschutz, Sicherheitsgesetze, Datenschutzrecht, war klar, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Medienrecht, Europarecht, Arbeitsrecht. Also ich komme wirklich in alle Rechtsbereiche rein und muss quasi ein Allrounder sein oder der sich damit beschäftigt. Und umso schwieriger ist das natürlich auch für den ITler dann, das quasi auch noch alles mit abzufrühstücken. Mein Ziel ist es heute, Ihnen einfach ein bisschen zu sensibilisieren, dass Sie einfach an bestimmten Punkten sagen, okay, hier frage ich mal einen Juristen oder ich habe es wenigstens schon mal gehört, ich weiß, was dahinter steht und ich weiß, auf was ich mich in den nächsten Monaten einstellen kann. Weil im Moment ist sehr, sehr viel Bewegung in dem ganzen Bereich. Ich nenne mal nur Datenschutzgrundverordnung den Begriff und da passiert sehr, sehr viel, auf was wir uns, oder ich sehe mich jetzt einfach mal als ITler, wir uns massiv darauf einstellen müssen. Aus dem juristischen Bereich habe ich einfach mal gezählt, wie viele Aufsätze gibt es zu dem ganzen Privacy- und Cloud-Bereich. 525 so in den großen Datenbanken. 5 Kommentare, 7 Fachbücher, 12 Promotionen in den letzten 2 Jahren. Das sind so ein paar neue Bücher, die ich mitgebracht habe. Ich habe auch so ein paar hier mitgebracht. Softwareverträge, Datenschutzformularhandbuch, Cloud Computing von Rechtsanwalt Hilber aus Köln. Also ein bisschen gibt es was, aber ist das im Vergleich zu dem IT-Bereich viel? Wie viele Bücher und Fachbücher und Aufsätze gibt es im IT-Bereich zu dem Thema? Da gibt es eigene Zeitschriften und exorbitant mehr. Also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ist exorbitant mehr. Das heißt, da die Juristerei ist so ein bisschen dahinterher, hinkt ein bisschen hinterher, so langsam kommt es. Also die Bücher, die ich da abgewählt habe, sind auch alle gerade neu. Datenschutzfertigung zur Datenschutzgrundverordnung ist noch gar nicht erschienen. Das kommt jetzt in der neuen raus. Also da ist ganz, ganz viel mit drin. Wo im Moment man relativ viel mitbekommt, ist bei Twitter. Ist wirklich so. Also es gibt so eine Gruppe von IT-Anwälten, wo ich auch mit dabei bin, wo wir ganz viel mit den Personen hin und her twittern und uns das Ganze anschauen. Da sind zum Beispiel so ein paar Namen genannt. Jan-Philipp Albrecht, kennt den jemand, da sagt jemand was, ist bei den Grünen im Europaparlament. Der war Vorsitzender der Arbeitsgruppe zur Datenschutzgrundverordnung. Und das Ganze Interessante ist, warum ich das einfach mal mitbringe, den kann man per Twitter einfach ansprechen und mal fragen. Wie ist das eigentlich gemeint? Was habt ihr da euch eigentlich gedacht? Und teilweise kommt da wirklich eine Rückmeldung, dann kommen auch spannende Diskussionen da auf. Also das nehme ich mittlerweile, weil das Thema so neu ist, dass es keine Literatur gibt, so ein bisschen als Informationsquelle, das auch mal für Sie, wo dann auch neuere Informationen auch aus dem rechtlichen Bereich auch sogar bei Twitter zu finden sind. Neue Folie, extra heute Morgen noch gebaut. Abschaffung der Störerhaftung hin zum freien WLAN. Ist natürlich der Zugang zu meiner Private Cloud, sage ich mal, oder Zugang in die Public Cloud, also der Wi-Fi-Zugang. Hat da jemand was von mitbekommen? Ja, ein, zwei. Was wurde gesagt? Also ich habe in der Süddeutschen in vielen Zeitungen gelesen, da fehlte immer die Quelle. Also es wurde in allen Zeitungen immer wiederholt, ja, die Störerhaftung wird abgeschafft für Privatleute und Leute, die es im Nebengewerbe machen, also Restaurants, also die nicht hier hauptgewerblich Wi-Fi-Hotspots betreiben. Und auf einmal soll es jetzt so sein, dass jeder sein Wi-Fi ohne Kennwort freischalten kann und jeder kann das Wi-Fi nutzen. Ist das so? Genau, warten wir mal ab. Natürlich habe ich da schon ganz viel warten wir mal abstehen. Richtig, richtig. Weil im Moment ist noch gar nichts passiert. Im Moment haben wir noch die Rechtslage, die nämlich heißt Störerhaftung. Interessant ist nämlich, heute gibt es 7 Verfahren vor dem BGH, also dem höchsten Rechtszug hier in Deutschland auf Zivilgerichtsebene, wo genau diese Dinge diskutiert werden. Also da hat wieder jemand Videos über Torrentbörsen runtergeladen oder Audiodateien oder irgendwelche Spiele, also so die typischen Sachen, die zu Hause passieren oder auch in der Firma. Darüber wird heute entschieden und deswegen war auch diese Meldung gestern so ein bisschen passend dazu, aber was wirklich am Ende rauskommt, müssen wir wirklich genau gucken, weil es gibt noch keinen Entwurf. Es gibt im Moment nur einen Beschluss, den man zum Beispiel auf der SPD-Seite findet, wo halt gesagt wurde, ja, wir möchten das gerne in Zukunft machen und das soll eine Änderung sein zu dem Gesetzentwurf, den wir schon gemacht haben. Hat jemand den alten TMG, also Telemediengesetzentwurf, mal gesehen? Also was heißt der alte, der ist so ein paar Monate alt? Vielleicht sage ich da 2 Sätze zu. Das Interessante war, die Person, die diese federführend diesen Entwurf gebaut hat, war eine Person aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und diese Person war rein zufällig vorher Vizepräsident der GEMA, beziehungsweise des Bundes, also des Verbandes für die Musikindustrie. Was da wohl für ein Gesetzentwurf draufgekommen ist, genau so ist er nämlich, dann brauche ich ihn nämlich gar nicht groß zu erklären. Er war also mehr einschränkender als freier als das, was wir jetzt haben, beziehungsweise verpflichtend einer Vorschalt einer Seite, dass ich ankreuzen muss, dass ich nichts Illegales über diesen Hotspot mache und so weiter. Also es hat uns allen etwas Bauchschmerzen bereitet, weil es eigentlich schlimmer ist als das, was wir im Moment haben. Jetzt müssen wir mal gucken, das sind wirklich die aktuellen Beweggründe, da hat die Koalition sich dafür entschieden, was am Ende rauskommt, wie der Gesetzesentwurf wirklich aussieht, wollen wir mal abwarten, weil im Moment gibt es dazu nichts und nein, auch die Leute, die mich angerufen haben, es ist heute noch nicht so. Mich rief gestern jemand und sagte, kann ich jetzt mein WLAN-Passwort rausnehmen und ist jetzt alles gut? Und ich sagte, nee, im Moment nicht. Also da muss man immer ganz viel aufpassen. Okay? Gut. Fragen dazu? Nee. Kommen wir zum nächsten. Ach, tolles Thema. EU-US-Privacy-Shield. Alle wissen, das Safe-Harbor-Abkommen hat der Europäische Gerichtshof unter Berichterstatter von Professor Danwitz, der Lehrstuhl in Köln hatte und zu Köln gekippt. Daraufhin wurde gesagt, okay, wir brauchen ein neues Abkommen, EU-US-Privacy-Shield. Microsoft ist sogar direkt, nachdem der Entwurf raus ist, beigesprungen, hat gesagt, wunderbar, wir erfüllen das alles, wir machen da mit unseren Services, also genauso wie bei Safe Harbor. Von anderen Unternehmen habe ich das noch nicht gelesen. Dann gibt es natürlich hier die Personen, der Herr Anwitz und die Frau Junova, die dafür so ein bisschen verantwortlich waren. Interessant ist natürlich hier dann die Meldung, Trust is key for Atlantic Data Transfer. Also das Vertrauen ist der Schlüssel. Haben Sie im Moment Vertrauen? Wir reden ja über generellen Datentransfer. Microsoft, egal, WhatsApp, Dropbox, Co. Nicht so stark, oder? So, das ist aber der Key für dieses Abkommen. Sagt so ein bisschen was über den Inhalt aus. Heißt, wir müssen nicht mal den ganzen Entwurf lesen. Ich habe Ihnen einfach die wichtigsten Punkte mitgebracht. Also das war die Idee der EU-Kommission, die sie so mitgebracht haben. Aber ich fasse das Ganze einfach mal zusammen, auch im Sinne der Zeit. Habe ich das mal so ein bisschen zusammengefasst. Ich mache das auch mal größer, damit Sie es sehen können. Klar, das soll der Nachfolger von Safe Harbor sein, das soll verhandelt werden, aber es ist eigentlich sehr, sehr parallel gezogen. Das heißt, es ist wieder eine Selbstverpflichtung der US-amerikanischen Unternehmen. Das Ganze ist wieder unter der Leitung des, wem, welches Ministerium? Des Handelsministeriums. Ist klar, wieder so ein bisschen, in welche Richtung es geht, oder? Ja. Interessant ist aber, dass wir auch parallel schon zwei Rechtsabkommen haben, nämlich eins zum Datenschutz bei Strafverfolgungsbehörden. Das ist auch eigentlich so gut wie durch. Und es gibt jetzt Klagemöglichkeiten für US-Bürger, auch in den USA, was Datenschutzverfahren angeht. Aber das hat noch keiner gemacht. Und wie effektiv das ist und wie das läuft, mal sehen. Aber immerhin, das gibt es schon mal, das ist parallel gelaufen. Was ja vom Europäischen Gerichtshof in dieser Safe Harbor-Entscheidung, nämlich die von Herrn Schremm, der geklagt hat, gesagt wurde, ist ja, dass diese Massenüberwachung in den USA stattfindet, korrekt? Und dass das abgeschafft werden soll. In diesem Privacy Shield ist es drin, dass gesagt wurde, diese Maßnahmen der Massenüberwachung werden eingeschränkt auf bestimmte Kernbereiche. Also es wird nicht mehr alles massenüberwacht, sondern nur noch bestimmte Kernbereiche, die aber noch nicht so klar sind. Und das soll jetzt quasi das Bessere zu Safe Harbor sein. Also wir haben nämlich eine Massenüberwachung, eine Massenüberwachung von Kernbereichen. Ob das so vom Europäischen Gerichtshof akzeptiert wird, ist im Moment fraglich. Ich meine eher nicht. Mal gucken, was kommt. Also ob diese Beschränkung quasi der Maßnahmen der Überwachung reichen auf Kernbereiche oder ob quasi dann auch gesagt wird, ne, wir haben trotzdem Überwachung, das reicht eben nicht. Was haben die Amerikaner noch gemacht? Die haben einen Ombudsmann eingeführt für Geheimdienste. Der hat aber leider kein eigenes Budget und er hat keine Möglichkeiten, was zu tun. Aber ihn gibt es. Mal gucken. Also ich würde ihn vielleicht noch mit Budget, also ein bisschen Geld ausstatten und vielleicht mit Befugnissen, dass er was durchsetzen kann. Naja, mal gucken. Also immerhin, diesen Ombudsmann gibt es, darf zwar nichts machen, ist so die Kritik, die auch von verschiedenen Gelehrten gesagt wird. Mal gucken. Stärkere Kontrollen, also diese Selbstverpflichtung soll jetzt auch wirklich kontrolliert werden. Das ist eine Neuerung. Und was auch als ganz große Neuerung verkauft wurde, Unternehmen müssen Bürgereingaben binnen 45 Tage bearbeiten, sonst kann man sich bei der Aufsichtsbehörde und auch bei der lokalen, also auch hier, beschweren und dann gibt es ein kostenloses Schiedsverfahren. Mal gucken. Also sind sozusagen die Rechtsmittel, die man ja aus den USA mit Schiedsverfahren, wer die TTIP-Verhandlungen so ein bisschen verfolgt, da steht das auch mit den Schiedsverfahren drin, herkennt, also genau diese Rechtsmittel werden hier auch benutzt. Ob das am Endeffekt dann Privacy Shield, also Nachfolger Safe Harbor wird und kommen wird, müssen wir sehen. Und was auch wirklich am Ende rauskommt und ob das dann auch den Ansprüchen des Europäischen Gerichtshofs und auch unsere Ansprüche dann zu zählt und ob man quasi auf dieses Basis dieses Abkommens dann wieder Daten in den USA transferieren kann oder nicht. Ich sage, es gibt noch viele andere Möglichkeiten, das wissen Sie bestimmt. Im Zusammenhang damit gibt es noch ein wunderbares Thema. Oder gibt es dazu noch Fragen? Nein, alle so ruhig. Letzte Runde, ne? Ja. Und dann so schwierige Sachen. Gibt was Neues, Schönes. Die Datenschutzgrundverordnung ist wirklich ein Akt gewesen über mehrere Jahre. Und jetzt haben wir sie. Und sie ist auch schon verabschiedet worden. Die Gültigkeit kommt gleich, da haben wir nämlich schon das Datum im Kopf. Aber wir haben sie schon mal. Was sagt die Datenschutzgrundverordnung? Ich hätte gerne beim Ralf eben mich noch gemeldet, aber die Zeit war ja leider um. Wir haben eine Vollharmonisierung innerhalb der Europäischen Union, also aller europäischen Mitgliedstaaten. Was heißt das für uns? Das Datenschutzrecht der Datenschutzgrundverordnung gilt überall gleich. Das heißt, ob mein Rechenzentrum in Deutschland steht oder in Dublin, ist datenschutzrechtlich vollkommen egal. Aus der Sicht. Weil wir haben europäisches Recht, eine Verordnung, die muss nicht umgesetzt werden, sondern die gilt. Und sobald die gilt, wird alles andere abgeschafft. Das heißt, auch das BDSG, was wir im Moment haben, wird es so nicht mehr geben. Und es wird wahrscheinlich entweder komplett abgeschafft oder durch ein der Verordnung ähnliches Gesetz ersetzt. Auch 203 StGB wird es so nicht mehr geben, weil die Verordnung diese Regelungen alle ersetzt. Deswegen sage ich gerade, es wird spannend in den nächsten Monaten, weil das ganze Datenschutzrecht, auch die Datenverarbeitung und Co. Und hier geht es nicht nur um Datencenter und Cloud Computing, geht es um jede Datenverarbeitung. Das ist nicht speziell auf Cloud Computing oder Facebook oder so zugeschrieben, sondern jede Datenverarbeitung in ganz Europa wird hier geändert. Was waren so die Eckpunkte, die Jan-Philipp Albrecht, der ja der Vorsitzende dieser Kommission war, herausgearbeitet hat? Recht auf Löschen, Bearbeiten, informelle Einwilligung als Eckpfeiler, Informationsfreiheit, Datenwiedergabe, Recht auf Vergessen, was viele bestimmt auch aus der Presse schon mitgekriegt haben, weniger Bürokratie, starke Sanktionen, einheitliche Rechtsdurchsetzung in allen Mitgliedstaaten, also wirklich Vereinheitlichung, Vollharmonisierung heißt ja das, überall das Gleiche. Und das hat schon direkt so ein paar Ergebnisse gehabt. Ich habe mal das Recht zur Verarbeitung von Daten mal mitgebracht, was aus der Datenschutzgrundverordnung stammt. Vorher wissen wir ja, in Deutschland, BDSG, wann dürfen wir Daten verarbeiten? Gibt drei Dinge. Einmal Einwilligung, ne? Wenn der sagt, dürfst du verarbeiten. Zweites, ja, also wenn es ein Gesetz gibt, eine Richtlinie, was auch immer, also aus dem BDSG zum Beispiel selber, zum Beispiel im Rahmen eines Arbeitsvertrages, darf ich natürlich die Daten des Arbeitsvertrages bearbeiten. Und dann gibt es noch eins, Sonstiges, das sind so Betriebsrahmenvereinbarungen, sowas kennen Sie alle, oder? Ja. So, jetzt hat man Datenschutzgrundverordnung und da hat man sich gedacht, 3 ist zu wenig, wir machen A bis F. Im Grunde genommen ist das kein riesengroßer Unterschied, Sie haben es einfach nur gesplittet. Das heißt, wir haben jetzt A bis F, ich lese sie nicht alle vor, wo auch nochmal zum Beispiel auch die Einwilligung als A natürlich mit drin steht, also die Dinge, die wir hatten, gibt es jetzt immer noch. Wir haben aber was Neues bekommen, nämlich den F, die Verarbeitung, ich lese jetzt auch nicht vor, Sie können selber lesen, was Absatz F ist. Absatz F ist wieder eine Öffnungsklausel für alles, also ich kann wieder fast alles darunter definieren, also mehr als was ich vorher hatte. Das wird ganz spannend, über diesen Absatz F wird man wahrscheinlich jetzt sehr viel streiten und wird es auch wieder Gerichtsverfahren geben, weil die Frage ist halt, wie eng ist dieser zu sehen, auf was ist der wirklich zu einzuengen, auf welche Verarbeitung darf ich da überhaupt mit durchführen. Also da auch wieder ganz spannend, es gibt zwar Begründungen und es gibt Hinweise des Rates, das sind wirklich mehrere hundert Seiten, wo man dazu dann auch nochmal was lesen kann, aber da ist es im Moment etwas schwammig formuliert. Also da müssen wir wirklich gucken, was passiert, aber auf dieser Grundlage werden wir in Zukunft Daten verarbeiten können. Okay? Besser geworden? Werden wir sehen, was die Zukunft zeigt. Jedenfalls hat sich was verändert. Das war das, was ich jetzt aus der Begründung mitgenommen habe. Also diese 10 Eckpfeiler sind ein bisschen kleiner geworden, ist aber ungefähr auch das, was Jan-Philipp Albrecht am Anfang schon gesagt hat, was jetzt auch durchgesetzt wird. Wir gucken uns gleich mal so 2, 3 Sachen an, die sich wirklich geändert haben. Ein Teil, der sich geändert hat, sind zum Beispiel die Strafen. Streich mal direkt mit an. 4% des gesamten weltweit erzielten Umsatzes kann als Strafe aufgerufen werden für Datenschutzverstöße. Das ist mehr als das, was wir im Moment haben. Also, ja. Ja, weil das Interessante ist, wird der weltweite Jahresumsatz, nicht den ich mir im Land klein gerechnet habe, sondern der weltweit, also alles, genau. Kann sehr teuer werden, ja. Deswegen war das die Idee dahinter. Ab wann gilt das eigentlich alles? Ab wann muss das wirklich alles gelten? Nämlich ab dem 25. Mai 2018 steht Artikel 99 Absatz 2 Datenschutzgrundverordnung. Ab da müssen wir alle unsere Datenverarbeitung, sei es zum Beispiel in allen unseren Unternehmen, muss die nach der Datenschutzgrundverordnung laufen. Das heißt, ich habe es mal ausgerechnet, ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, aber Juris non calculat, 733 Tage bis dahin. Das heißt, Sie haben jetzt 733 Tage, die Datenschutzgrundverordnung zu verstehen und Ihre Prozesse im Unternehmen daraufhin anzupassen. Ist das super? Ich finde immer ein bisschen wenig. Nicht wirklich lang. Ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ist für kleinere vielleicht ein bisschen flexibler und machbar, aber es ist schon ein Akt, der umgesetzt werden muss, weil natürlich wieder Strafen und Co. am Ende drohen. Ja, also wie gesagt, so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, BDSG, wahrscheinlich Abschaffung, Änderung, 203 StGB, TMG, TKG, also da wird es Änderungen bzw. Abschaffungen geben. Die ganze Datenschutzgrundverordnung besteht aus 99 Artikeln und 173 Erwägungsgründen plus so um die 19 Seiten Begründung des Rates. Und wenn man das Ganze verstehen will, muss man so 2000 Seiten Entstehung lesen. Es gibt, wie gesagt, auch einen Kommentar von Herrn Herting schon. Da müssen wir halt mal schauen, was es da noch an Literatur gibt, um das überhaupt zu verstehen, wie jetzt Daten verarbeitet werden dürfen. Das heißt, es ist eigentlich ein bisschen im Moment schwieriger geworden. Mal gucken, wie es in 10 oder in 5, 6 Jahren aussieht, ob das jetzt alles abdeckt und aktuell ist und wir unsere Datenverarbeitung im modernen Zeitalter durchführen können. Was aber noch, ja. 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 Die müssen alle angepasst werden. Richtig. Wir müssen alle angepasst werden und wir kommen noch dazu, dass man so pauschal weg, ich habe das jetzt so ein bisschen pauschal geschrieben, eigentlich pauschal nicht schreiben kann, weil der Gesetzgeber parallel Anpassungen macht. Das heißt, er kann seine Gesetze natürlich daraufhin anpassen, er darf nur nicht gegen europäisches Recht verstoßen. Das heißt, es kann sein, dass es eventuell, ich meine nicht, dass es ein BDSG noch geben wird, aber es kann sein, dass es noch ein BDSG geben wird, das aber andere Klauseln hat. Das heißt, die muss ich auch alle anpassen. Plus europäisches Recht. Und was es noch gibt, es gibt Öffnungsklauseln, sogenannte Öffnungsklauseln in der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es gibt Öffnungsklauseln, steht in den Paragraphen drin, es darf so und so wie in den oberen Absätzen stehend durchgeführt werden oder so oder so. Das kann auf nationaler Ebene geregelt werden. Das heißt, es gibt ungefähr 60 Öffnungsklauseln. Das heißt, da kann der nationale Gesetzgeber wieder selber tätig werden. Das heißt, wir haben zwar eine Vollharmonisierung auf einer breiten Ebene, aber in einem ganz kleinen Spezialfall kann es auch wieder so sein, dass wir wieder nationale Unterschiede haben.
Diese nationalen Unterschiede, ja, entwickeln sich bis dahin, dass ich eigentlich jetzt gar nichts tun kann.
Kann passieren. Also man muss, ich muss bis zum 25. Mai die europäischen Grundsätze muss ich umsetzen und was dann unten noch kommt, so schnell wie möglich auch umsetzen. Weil ab dann beginnt's, ja.
Ich glaube, die Differenzierung ist ja auch in Deutschland schon so, dass nicht nur das Bundesdatenschutz, sondern auch Länder, die mit ja so lesen, Deutschland reist,
macht und gut. Richtig. Wir haben auch auf Länder. Genau, das kommt ja jetzt noch dazu. Also wir haben quasi der Dreiklang ist nochmal um einen Klang mehr geworden und wir haben richtig gesagt, auch Landesdatenschützer, die oft auch anderen Meinungen hinterherlaufen oder andere Meinungen sind, die dann auch immer unterschiedlich ist, in welchem Bundesland überhaupt das jeweilige Unternehmen sitzt. Richtig. Das kommt halt auch noch dazu. Plus diese ganzen Öffnungsklauseln. Also es ist wirklich keine so sehr, sehr leichte und einfache Sache. Ich habe auch noch nicht alles lesen können und auch noch nicht alles verstanden, weil es wird auch ständig noch diskutiert, wie ich gerade eben auf Twitter gezeigt habe. Da wird dann mit dem Vorsitzenden noch weiter diskutiert. Was haben Sie eigentlich damit gemeint? Weil das passt eigentlich in unseren Fällen wieder nicht. Schwierig. Ich habe mal so zwei Sachen mitgemacht. Daten löschen und Auftragsdatenverarbeitung. Weil ich so dachte, das sind so zwei Sachen, die sind eigentlich ganz spannend. Wie ist es heute und wie ist es eigentlich morgen, in zwei Jahren, wenn wir unter Datenschutz Grundverordnung gehen? Haben wir noch? Haben wir noch. Löschen. Heute, Paragraph 3, Absatz 4, Nummer 5, da steht dann drin, was Löschen ist. Löschen von Daten als Unterform von Verarbeiten, das Unkenntlichmachen gespeicherter personeller Daten. So, also eigentlich, der Zugriff auf diese Daten darf nicht mehr passieren. Es muss gelöscht werden, man geht hin bis zur Vernichtung, Betätigung des Entfernen-Buttons. Da gibt es in der Literatur ja auch relativ großen Streit, was das im Endeffekt heißt. Man sagt aber, wenn ich entferne, also das Ganze lösche und unkenntlich mache, dann ist das okay. Wie sieht es neu aus? Artikel 4, Nummer 2, Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, steht jetzt drin, das Löschen oder Vernichten. Gibt es immer aktuell nicht. Das heißt, ich unterscheide jetzt zwischen Löschen und Vernichten. Also ist Löschen nicht mehr gleichzusetzen mit Vernichten von Daten. Und schon fängt die Diskussion eigentlich an. Was ist denn jetzt Löschen und was ist Vernichten? Und muss ich jetzt löschen oder muss ich jetzt vernichten? Frage. Also gucke ich rein, steht Löschen oder Vernichten. Also kann ich beides. Was sagt man so? Ja, Best Practice im Moment, wir haben sie ja noch nicht und es ist auch noch kein Verfahren darüber gefahren worden. Im Moment sagt man, unbenutzbar machen für den gewöhnlichen Gebrauch. Also ein Löschen, in dem Sinne Entferntaste ist nicht mehr nötig, sondern es reicht auch eine Sperrung der Daten für den gewöhnlichen Gebrauch. Also ein weniger als das, was wir heute haben. Kann aber auch sein, also beziehungsweise das weniger geht sogar so weit, dass man sagt, okay, ich muss nicht mehr alle verfügbaren Datenträger, Sicherungskopien, Archive und Co. löschen, sondern es reicht, wenn ich sie quasi sperre und für den gewöhnlichen Gebrauch, also den täglichen Gebrauch, nicht mehr zugriffsmäßig da ist. Wie das am Ende wirklich aussieht, wenn wir sehen, das ist das, was im Moment zum Beispiel von Professor Herting und anderen gesagt wird, was auch in seinem Buch drin steht, aber ob es im Endeffekt in zwei Jahren wirklich so ausgelegt wird, werden wir sehen. Dann kann man natürlich jetzt sagen, okay, wir warten, warten ab, wir gucken, was da passiert. Oder sagen halt, okay, wir nehmen das Schärfste, also wir versuchen die irgendwie zu vernichten und die Vernichtung zu belegen und Co. Dann sind wir vielleicht durch alles geholfen, also dann haben wir vielleicht alles geschafft. Das sind so Unwägbarkeiten, wo ich sagen würde, da müssen Sie sich sensibilisieren und müssen dann wirklich gucken, okay, vielleicht so in einem halben Jahr, in einem Jahr sollte es wesentlich klarer sein, was muss ich wirklich machen, und dann kann ich checken, ist der Prozess, den ich im Moment in meinem Unternehmen habe oder den ich meinen Kunden verkaufe, ist der rechtskonform mit der Datenschutzgrundverordnung oder nicht? So wie sie es quasi heute auch machen. Also es ist da ein bisschen komisch. Auftragsdatenverarbeitung, nochmal das Gleiche. Also Paragraph 11 BDSG, Weisung des Auftraggebers. Ich glaube, Auftragsdatenverarbeitung kennt jeder, oder? Machen wir ja alle. Oder beziehungsweise, wenn wir das outsourcen, schließen wir auch immer eine ADV, das ist bei Office 365 zum Beispiel ja auch so, wenn wir das hier in Europa machen. Machen wir übrigens auch in der deutschen Cloud, ne? Auch Auftragsverarbeitung, alles das Gleiche. Das sind solche Sachen, die ich im Microsoft-Team auch weitergeleitet habe, weil dann ist ja jetzt die Frage, Artikel 4 Nummer 7, der Verantwortliche in der Auftragsdatenverarbeitung, und Artikel 4 Nummer 8 ist der Auftragsverarbeiter. Das heißt, wir haben hier wieder eine Trennung und Aufsplittung, das Ganze wird auch nochmal definiert. Und es geht sogar so weit, dass, was für uns vielleicht gar nicht so schlecht ist, der Auftragsverarbeiter kriegt jetzt eigenständige Pflichten. Früher war es so, dass ich eigentlich dafür alles verantwortlich war und die durch den Auftragsverarbeiter mit Zertifizierung und so weiter geholt habe und das dann gesagt habe, okay, Datenschutzbeauftragte gefragt, hier ist der Packen und Unterlagen, lesen Sie sich durch, ne, da ist alles drin, wir können alles belegen. Mittlerweile ist es so, was jetzt reinkommt, dass die Unternehmen, die der Auftragsdatenverarbeiter, die das quasi anbieten, jetzt Pflichten bekommen und diese Pflichten erfüllen müssen. Das heißt, sie bekommen selbstständige Pflichten. Das heißt, die Pflicht wird nicht nur von mir, der den Auftrag aufgibt, sondern auch von dem Auftragsverarbeiter begonnen. Also beide haben jetzt Pflichten, die sie durchführen müssen, um datenschutzkonform Daten verarbeiten zu können. Und ich habe die mal, gibt es einen schönen Artikel bei der CR, das ist so eine Rechtszeitschrift, die habe ich mir jetzt nicht alles zusammengesucht. Da gab es mal eine Liste, wo wir Datenschutzgrundverordnung hier einzelne Pflichten auf des Auftragsverarbeiters bekommen. Das heißt, es muss ja nicht nur Microsoft sein, es kann ja auch ich sein, der diese Dienstleistung in Deutschland zum Beispiel anbietet oder in Europa. Dann bin ich ja auch Auftragsdatenverarbeiter, wenn jemand das quasi bei mir durchführt, also wenn ich Microsoft wäre. So, das heißt, wir haben hier auch jeweilige Pflichten, die ich auch durchführen muss und an die ich denken muss und die ich eventuell vorher nicht so auf dem Schirm habe, teilweise schon abgedeckt habe, aber hier auch wirklich gucken muss, okay, passt das für mich? Kann ich das durchführen? Habe ich diese Pflichten auch ausgefüllt? Okay? Also, mich trifft leider als Unternehmen, das solche Dienstleistungen anbietet, jetzt neue Pflichten, die ich erfüllen muss und abdecken muss. Und kann mich da quasi nicht ganz so wie heute aus der Haftung und aus allem rausziehen und sagen, okay, das war ja alles die Sache des Auftragnehmers, beziehungsweise Auftragnehmers, des Auftraggebers. So, für mich ist das, haben wir nur zwei Sachen angesprochen, das Spannendste, was so in den nächsten maximal 20 Monaten, ne, bis zur Umsetzung, ist noch ein bisschen länger, geht. Und die Sache ist, man muss sich wirklich da irgendwie einen Rechtsbeistand oder eine kundige Person holen. Auf alle Fälle, man muss sich angucken, was passiert national, was passiert auf Europaebene, wie wird sowas ausgelegt und was muss ich in meinem Unternehmen anpassen, plus was für auch noch Gesetze gibt es. Und welche Änderungen auf nationaler Ebene passieren. Das Thema ist riesengroß. Ja, reicht auch, glaube ich, jetzt. Erstmal nicht, um Ihnen Angst zu machen, sondern um Sie zu sensibilisieren. Da kommt was. Das ist ein großer Haufen, der teilweise unsicher ist, wo der teilweise Änderungen hat, die vielleicht mich nicht betreffen, aber andere betreffen können. Oder andere, mit denen ich Verträge geschlossen habe. Okay? Verstanden? Ganz viel Angst oder Unsicherheit? Kommt. Ich hoffe, es klärt sich so schnell wie möglich. Aber es ist, wie gesagt, es ist mittlerweile alles auf Deutsch auch abrufbar, also wer da ganz viel Muße hat, das gerne möchte, kann sich das gerne angucken. Gehen wir mal weiter. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Vorratsdatenspeicherung oder Speicherung von Verkehrsdaten. Wer hat das Ganze so ein bisschen verfolgt? Einer, zwei. Ich habe das immer auf den Folien gehabt, dann habe ich es wieder gelöscht, dann habe ich mit Fragezeichen, mit Ausrufezeichen, dann habe ich es wieder gelöscht, jetzt habe ich es wieder drauf. Das zeigt so ein bisschen den ganzen Ablauf. Also wir hatten es ja schon mal, dann ist es wieder kassiert worden, jetzt haben wir es wieder und wieder neu und wieder ein bisschen geändert. Jetzt heißt es auch anders, nämlich Speicherung von Verkehrsdaten. Das Ganze ist in Kraft und gilt im Moment. Paragraph 113a fortfolgende TKG, also Telekommunikationsgesetz. Auf wen trifft zu? Den Erbringer öffentlicher zugänglicher Telekommunikationsdienste für Endnutzer. Kann ich auch teilweise schnell mit reinkommen, wenn ich so ein Skype for Business, ne, für alle anderen anbiete, das selber hoste. Ne, bin ich Kommunikationsanbieter, das kann schon passieren, da kann ich also schon reinkommen. Also falle ich auch unter die Pflicht, Verkehrsdaten zu speichern. Was muss ich speichern? Ich habe einfach nur mal so einen Auszug gezogen. Öffentlicher muss speichern, Rufnummer und andere Kennung des Anrufers. Bei Um- oder Wechselschaltung jedes beliebigen Anschluss, das Datum, Uhrzeit, das ist genau aufgesplittert, was ich alles speichern muss und auch aufgesplittert, wie lange ich das Ganze speichern muss und wo.
Öffentlich ja. Zugänglich heißt das nicht, wenn ich für meine Firma ein Dienst für Business anbiete, bin ich dann öffentlich zugänglich, ja. Weil man mich da anrufen?
Nein. Also da sind Sie raus. Das ist ja nicht öffentlich anbieten, aber wenn Sie zum Beispiel Skype for Business on-premise installieren und sagen, ich verkaufe das an den ganzen Ort als moderne Telekommunikationsleistung und Sie brauchen den Telekom-Anschluss nicht mehr, dann bin ich da schon drin. Also könnte ich theoretisch machen. Es gibt ja Telefone, auch Harttelefone, also klassische Telefone, nicht mit Wahlscheibe, aber das Richtige, mit Skype for Business-Anbindung, also theoretisch wäre das möglich. Ist manchmal sogar oft fraglich, weil wenn ich als zum Beispiel als Dienstleister für ein großes Unternehmen das Ganze anbiete, dann verkaufe ich kommerziell an einen Dritten als öffentliche Telekommunikationsleistung. Also ne, man kommt da leider schneller hin, als man eigentlich nicht will. Aber wenn ich es im eigenen Unternehmen mache, nein. Das ist ja auch für Sie und Ihre Mitarbeiter. Ne? Im arbeitsrechtlichen Verhältnis ist es ne, auch wieder eine interessante Geschichte, aber das hat erstmal nichts mit Vorratsdatenspeicherung zu tun. Sie müssen zum Beispiel auch da Notrufnummern anbieten und sowas, also wenn Sie in diesen öffentlichen Bereich gehen. Gut, was ich aber noch ganz interessant fand, natürlich haben wir das auch drin, der Inhalt der Kommunikation, Daten, aufrufende Interseiten und sowas, das muss nicht gespeichert werden. Also es geht wirklich um diese Verkehrsdaten. Heißt aber trotzdem nicht, ne, dass die ganze Kritik, die wir seit Jahren haben, nicht darauf auch noch zutrifft. Die Frage ist jetzt, Knackpunkte, gibt es das noch? Wird es das noch geben? Fällt das vielleicht irgendwann weg? Wird es wieder aufgehoben? Wenn man sich das Ganze anguckt, auch die Begründung zur Vorratsdatenspeicherung bzw. Speicherung von Verkehrsdaten, steht da drin, dass die Daten nur in Deutschland gespeichert werden dürfen, die ich da erhebe. Was ist das für ein Problem? Das Problem der Dienstleistungsfreiheit. Wir haben Grundfreiheit in der Europäischen Union. Zur Dienstleistungsfreiheit heißt, dass jedes europäische Unternehmen, das Sitz in Europa hat, Dienstleistungen in allen anderen Mitgliedstaaten anbieten kann. Und da gibt es jetzt schon jede Menge Verfahren. Auch die EU-Kommission hat schon gesagt, ich glaube, das wird wieder kippen. Und hat dann Gutachten ein Negatives zugestellt und hat gesagt, okay, hier ist zum Beispiel die Dienstleistungsfreiheit verletzt, dadurch, dass Daten nur in Deutschland gespeichert werden dürfen, weil ja dann nur deutsche Unternehmen diese Dienstleistungen der Speicherung anbieten können. Und das ist nicht für den europäischen Markt geöffnet, also muss es wieder weg. Im Moment sieht es so aus, wenn man sich das anguckt, dass es wirklich realistisch ist, dass das Ganze wieder abgeschafft wird. Wir hatten das ja schon mal und es dreht sich im Moment so ein bisschen im Kreis. Mal gucken, wir haben ja bald wieder Wahlen. Ne? Aber ich glaube, es wird sich danach wieder im Kreis drehen. Aber wir schauen mal, also im Moment ist es so, was die EU-Kommission sagt und was man auch so hört, dass die Verfahren eigentlich ganz gut laufen, dass wir es eventuell wieder keine Vorratsdatenspeicherung mehr haben und dann auch wieder auf die Speicherungsfristen wieder weggehen müssen. Okay? Fragen? Gut. Nächstes interessantes Thema. Na, zwei habe ich noch. So viel Zeit habe ich noch. IT-Sicherheitsgesetz. Wen trifft es denn nun, war eigentlich so die Frage, die in der letzten Zeit ganz hoch aufkommt. Muss ich jetzt als Unternehmen, falle ich da jetzt auch runter, muss ich jetzt ein Melde- und Berichtswesen an BSI aufbauen? Das kostet mich wieder was. Da muss ich wieder Leute einstellen. Hilft mir das BSI überhaupt? Und Co. Vielleicht mal so ein paar Rahmendaten, weil es haben sich ja gerade nur so 3-4 Leute gemeldet, die wussten, was das ist. Das IT-Sicherheitsgesetz ist schon in Kraft getreten. Wir haben aber noch ein paar Fristen, die noch ein bisschen laufen. Nämlich Idee ist es, dass man mit den jeweiligen Berufsverbänden Regelungen, Sicherheitsregelungen, Mindeststandards entwickelt und die dann einhält. Und diese Standards werden dann auch herangezogen. Der größte Diskussionspunkt, ich habe es eben schon angesprochen, sind die Meldepflichten ans BSI. weil da auch die große Frage ist, was melde ich? Hält das BSI das geheim? Was passiert mit der Meldung? Das ist alles so ein bisschen, deswegen ist der erste Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes auch gescheitert. Im zweiten steht drin, nein, es muss nicht immer gemeldet werden, nur zu bestimmten Punkten. Und es kann auch anonym gemeldet werden. Also da hat sich auch wieder einiges getan, aber da ist halt auch immer die Frage, auch so eine Meldung eines Datenlecks kann für ein Unternehmen sehr einen großen wirtschaftlichen Schaden hervorheben, wenn das einmal durch die ganze Presse geht. Und wir sind auch immer meint so, dass es nur eine Meldung ist, das heißt, das BSI hilft nicht wirklich, also auch wenn, also ist halt die Frage, wie mache ich das? Sage ich dann auch der Konkurrenz bei Firma A, der im Moment noch Weltmarktführer ist, gab es einen Datenleck und jetzt könnt ihr übernehmen oder so ungefähr. Also das ist nicht ganz so einfach. Im Moment ist es aber so, dass so ein Meldewesen aufgebaut werden soll. Es muss auch gemeldet werden, wo das Datenleck war, wie groß und Co. Und es hat sich natürlich gefragt, wer muss eigentlich melden? Kritische Infrastrukturen, Gas, Wasser, Strom, Nahverkehrsbetriebe und Co. Aber es war im Gesetz nicht so klar formuliert, sodass man gesagt hat, okay, man braucht noch eine Verordnung. Die ist auch nicht so jung. Jetzt gibt es eine Verordnung, wo drin steht, wen es betrifft. Also die, die im Gesetz stehen, plus die, die in der Verordnung stehen. In der Verordnung haben sie mal zusammengerechnet, das sind 650 Betroffene in Deutschland. Was zählt darunter? Ich habe die Verordnung natürlich mitgebracht. Kann ich die jetzt darüber ziehen? Geht, ne? Sieht man da was? Bearbeitung aktivieren will ich nicht. Sondern ich will Ihnen das zeigen. Es gibt hier unten eine Liste mit... Kann man das lesen? Ja, ne? Hier nicht ganz so, aber ich kann es so ein bisschen sehen. Gibt es jetzt eine Liste, wo drin steht, wer eigentlich ganz grob betroffen ist. Da sind wir jetzt natürlich auch wieder bei Energieversorgung, Wasser, Strom, Ernährung, also ne, große Bauern und alles das, was wir zur Ernährung brauchen. Brauerei in Köln und Düsseldorf schon mit Alt, also in Bayern auch, also da war ich mit Brauerei gar nicht so schlecht. Gleich haben wir ja auch unser Feierabendbier. Dazu zählen aber auch IKT-Dienste, also Sprach- und Datenübertragungsdienste. Schon sind wir wieder bei öffentlicher Zugang machen von Kommunikation, Kommunikationsdienste und Co. Also auch da kann ich dann über diese Wege, wenn ich solche Dienstleistungen und Datenübertragungsdienstleistungen und Co. anbiete, auch schon wieder in die kritischen Infrastrukturen fallen und dann fällt auch das IT-Sicherheitsgesetz für mich, unter anderem auch die Meldepflichten ans BSI. In dieser Verordnung hat man übrigens ausgerechnet, ich mache sie jetzt mal zu. In dieser Verordnung hat man übrigens ausgerechnet, dass man pro Meldung 660 Euro berechnen muss. Man geht von 6 Meldungen pro Jahr aus. Mit dem Ganzen drumherum wird das ungefähr 3 Millionen kosten. Trifft die 650 Betriebe und im Gesetz, zur Gesetzbildung, also am Anfang wurde ja gesagt mit 2000 Betrieben, es sind ja jetzt nur noch 650 und das bisschen schadet ja nicht und auf die Verbraucher und auf den normalen Bürger hat das keine Auswirkung, weil das Geld wird natürlich nicht auf diese Person umgelegt. Natürlich nicht. Ne? Kann natürlich im Endeffekt wieder Steigerung des Strompreises und, weil natürlich wird das wieder umgelegt. Oder? Also, was denken Sie? Also ich meine, es wird wieder umgelegt. Wo soll das Geld herkommen dafür? Aber das kommt, wie gesagt, wieder auf uns zu. Fragen? Wen betrifft es? Nein. Also ich hatte letztes Mal ganz viele drunter, die gesagt haben, wir sind dann schon Dienstleister zum Beispiel für einen Energiebetrieb und jetzt müssen wir halt das quasi umsetzen, weil der Energiebetrieb setzt das natürlich nicht um, sondern wir als Dienstleister müssen das machen. Jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Ist natürlich auf der einen Seite nicht schlecht, ich kann ein bisschen Geld verdienen, ne? Noch Beratungsstunden und Co. abrechnen. Auf der anderen Seite ist überhaupt das Budget vorhanden, um solche Dinge umzusetzen oder ist das überhaupt möglich in der aktuellen Infrastruktur des Energieversorgers überhaupt dieses Meldewesen einzuführen? Wissen Sie überhaupt, dass Sie angegriffen werden? Ich habe letztens mit einem Wasserbetrieb gesprochen, die wissen das gar nicht. Also da so eine einfache Meldung hängt ja viel mit drin, weil ich muss ja auch den Inhalt irgendwie haben. Das ist schon nicht ganz so einfach. So, was habe ich Ihnen als letztes noch Spannendes mitgebracht? Ich habe mir gedacht, Lizenzrecht, ich mache mit Ihnen jetzt nicht eine Lizenzschulung oder sonst was, sondern ich bringe Ihnen einfach mal so als letztes, bevor wir noch eine kleine Fragerunde machen, einfach mal so ein paar Knackpunkte mit, die bei mir aus dem täglichen Arbeitsleben immer mitkommen. Der erste große Knackpunkt, der auch aktuell ist, wo auch aktuell viel drüber gesprochen und diskutiert wird, Hinterlegung des Quellcodes. Wer hat damit schon mal zu tun gehabt? Zwei, wer hat sowas immer vergessen in Verträgen? Keiner. Ist noch nicht aufgefallen, jetzt aber vielleicht. Warum macht man so eine Hinterlegung? Sie hatten sich mal der, ja genau. 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 Also ich als Dienstler muss quasi bei einem Dritten einmal im Jahr aktualisiert den Quellcode hinterlegen. Das heißt, wenn mir oder meinem Unternehmen etwas passiert, haben sie auch nachher die Recht, diesen Quellcode zu nehmen und damit ihr System weiter zu betreiben bzw. kompilieren und dann auch Updates zu machen, den zu bearbeiten und weiter durchzuführen. Gerade, ja, ist richtig, in öffentlichen Auftraggebern, genau, ist das eigentlich Standard. Bei vielen im Privatbereich wird das oft vergessen, also sage ich mal jetzt aus Sicht des Kunden, aus Sicht des Unternehmers, naja, ne? Muss ich halt nicht nochmal Energie reinsetzen, weil was sagt man immer, wenn man so eine Hinterlegung macht oder wenn Sie mal Software bei einem Dritten einkaufen, dann brauchen Sie ja auch dann eine Hinterlegung, weil Sie ja dann der Kunde sind. Tipp am Rande, lassen Sie den nicht als Quellcode irgendwie ausgedruckt oder auf CD hinterlegen, sondern nehmen Sie immer eine VM mit allen Compilern, mit der zur aktuellen Zeit gültigen Tools, IDEs und Co. Weil was passiert, wenn man nach 15 Jahren den Quellcode bekommt? Gibt es die Compiler nämlich nicht mehr. Das ist mir schon letztes Mal schon mal aufgetreten. Also da drauf achten, am besten alles zusammenpacken und dann sagen, okay, das aktualisiere ich halt einmal im Jahr und gebe das dann ab auf einem Speichermedium, das man auch später noch lesen kann. Beziehungsweise, wenn ich es jedes Jahr austausche, ist auch wieder okay. Okay? Ne, auch nochmal für Sie selber. So, Rechteeinräumung, Übertragung von Rechten und Pflichten ist das Nächste, was immer wieder schief geht irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Ist auch aktuell wieder ganz groß, wenn man sich Verfahren anschaut, auch wieder ganz groß drin, dass Rechte gerade zur Bearbeitung, zur Wartung und Co. nicht ordentlich übertragen werden. Also da auch nochmal gucken, habe ich das wirklich alles sauber gemacht oder habe ich das so gemacht, dass das für mich in Ordnung ist? Ne? Also man kann das natürlich auch so vereinbaren, dass das für mich als Unternehmer in Ordnung ist und mein Kunde muss halt dann regelmäßig zu mir kommen und zahlen. Aber das ist halt eine Sache auf beiden Seiten, da muss ich halt auf Seiten des Kunden auch wirklich darüber gucken. Auf Seiten des Kunden ist natürlich das Beste, wenn ich alle Rechte übertragen kriege. Ne? Bearbeitung, Wartung, Kopie, Weiterlizenzierung und Co. Also da muss ich wirklich immer ganz stark drauf aufpassen. Das andere, was oft auch in die Hose geht, ist Vertraulichkeitsvereinbarung, Geheimhaltung. Wer hat damit schon Probleme gehabt? Letztes Mal haben alle aufgezeigt. 2, 3, ja genau, also das ist das Nächste, wo auch im Moment ganz viel diskutiert wird, ob man das nicht irgendwie verbessern kann. Ein Professor hat gesagt, man macht aus Geheimhaltungsvereinbarung spielerische kleine Spiele, damit die Leute die auch wirklich lesen, also macht irgendwie bunte Grafiken und so. Ich meine nicht, dass das wirklich funktioniert, aber man kann es ja mal mit einer Spieltheorie irgendwie versuchen. Also das ist das, was auch noch ganz groß in die Hose geht und das Dritte und Letzte ist eigentlich immer die Abnahme oder Teilabnahmen, die auch teilweise immer wieder in die Hose gehen, wo wir im Moment auch zum Beispiel Diskussionen haben, auch auf europäischer Ebene, ob man da auch nicht Verbesserungen machen kann auf nationaler Ebene, weil wir heute nicht mehr klassisch wie im Hausbau, ich baue ein Haus und nehme die Wand ab oder den ersten Keller, sondern agile Softwareentwicklung, was heißt das? Ich weiß eigentlich nicht, ob ich morgen den Meilenstein noch habe und ob ich eine Abnahme habe oder eine Teilabnahme und Co. Und das ist halt auch das, was im Moment gerade das Ganze so ein bisschen auch lizenzrechtliche Knackpunkte sind und wo wir im Moment auch stark darüber diskutieren, wo im Moment aber auch Bewegung ist. Also das auch nochmal im Hinterkopf behalten und sensibilisieren. So, Schluss. Ja, 2, 3 Minuten haben wir noch. Microsoft-like great feedback, send me an E-Mail. Ja, Sie können mir ruhig eine E-Mail schreiben. Es gibt die Präsentation auch. Es gibt auf dem Blog immer wieder zu solchen Themen einzelne Abschnitte, wo das quasi einfach von mir nochmal ganz kurz dargestellt wird. Sonst Q&A. Fragen? Keine. Letzte Stunde, Brauerei, Bier kommt gleich. Nein. Fragen? Keine. Irgendwas Aktuelles, was Ihnen auf der Seele brennt? Oder Ja.
Ja, also wir haben im Augenblick eine sehr intensive Diskussion mit unseren Rechtsanwälten, wie es bei dem Datenschutz mit der Übertragung gerade in den Cloud-Services geht, auch in Richtung Microsoft. Der Vertragshalter ist für alles verantwortlich, was im Hintergrund passiert, weil es nach deutschem Recht beschlossen wird und alle Nebenabreden eigentlich nicht valide sind. Vor dem Hintergrund auch des vorhergehenden Vertrages.
Richtig, also ich komme nicht wirklich raus. Was ich halt jetzt sagen muss, es kommt drauf an, was jetzt mit Datenschutzgrundverordnung und Co. kommt. Also das macht es nicht leichter, sondern schwieriger. Im Moment muss ich aber diese Zwickmühle nach aktuellem Recht lösen. Hab jetzt 2 Jahre und kann mir gucken, okay, in Zukunft wird es vielleicht leichter. Ich würde mir da immer genau angucken, was machen die, was schreiben die da wirklich? Weil man muss wirklich unterscheiden zwischen dem, was steht in diesen Verträgen drin oder was steht auch in diesen Datenschutzvereinbarungen, Auftragsdatenverarbeitung genau drin und was passiert technisch. Es gibt ganz viele Bereiche, wo dann in den, ich auch von anderen Cloud-Anbietern, wir sind ja hier keine Microsoft-Konferenz, ne, Cloud-Anbieter Co., gelesen habe, wir dürfen im Endeffekt nach so und so vielen Jahren auf ihre Daten zugreifen und was auch immer, wir dürfen sie aus Werbegründen scannen, ne, so was man so gerne mal zwischendurch mal macht. Und da war es halt so, sie haben halt nach außen gesagt, sie haben nach innen gesagt, wir machen das technisch alles gar nicht. Es steht aber im Vertrag drin. Und was gilt? Das, was im Vertrag steht. Das heißt, wenn ich sowas unterschreibe und sowas mache, dann gilt das, was da steht. Und dann muss ich auch wirklich drängen und sagen, es muss geändert werden. Und dann muss ich auch wenn ich jetzt so sage, Microsoft die Füße treten und sagen, das geht so nicht, das muss geändert werden, sonst können wir mit euch den Vertrag nicht schließen oder mit Vertragspartner XY. Ich hatte letztens einen Cloud-Service, den ich mir auch näher angeguckt hatte, wo dann drauf stand, ja, Server sind in Deutschland, wir erfüllen alle Richtlinien, alles ist wunderbar. Und da habe ich angerufen und gesagt, wo stehen denn die Server? Ja, da müssen Sie mit dem Techniker verbinden. Da habe ich den Techniker gefragt, wo stehen denn die Server? Ja, da muss ich sie leider mit der Presseabteilung verbinden. Und die Presseabteilung hat mich zum Geschäftsführer geworden. Da habe ich gesagt, wenn Sie einen großen Dienst anbieten, in Deutschland gibt es nicht so viele große Cloud-Anbieter. Also ist es jetzt die Telekom, ist es Wortmann, wo sind Sie denn jetzt? Ja, können wir Ihnen nicht sagen. So, und dann meine zweite Frage, ja, welche Zertifizierung haben Sie denn? ISO 27018 und Co. Wo steht bei Ihnen auf der Webseite? Das steht bei Ihnen in Deutschland gehostet, alles toll. Also das war quasi so die Werbeanordnung. Haben wir nicht. Also die 27.01 haben wir bestimmt. Da habe ich gesagt, gut, dann sind Sie ja einer der Großen, ne? So ungefähr, die müssen Sie ja haben. Nee, kam nicht raus. Also da muss man halt höllisch aufpassen, weil in den Verträgen stand das natürlich alles wunderbar drin. Aber dann halt auch Öffnungsklauseln im Sinne, wir dürfen dann doch drauf zugreifen in den und den Fällen. Zum Beispiel, wenn Sie nicht mehr zahlen für den Dienst, dürfen Sie auf die Daten zugreifen und die Daten benutzen, um sich quasi zu befriedigen. Also ne, sozusagen das Geld mit diesen Daten zu machen, weil die kann man ja verkaufen, auch personenbezogene Daten, so ein Datensatz, die sind gar nicht so teuer, also bis zu 5 Euro mit Kontodaten, also Ihr Datensatz ist gar nicht so viel wert, wie man so denkt. Und das ist halt wirklich so, sind so Fälle, wo man sagt, schwierig. Also das ist auch sowas, wo ich sagen würde, ne, nehmen Sie Bauchgefühl, es kribbelt und kribbelt, das würde ich dann vielleicht nicht machen. Und da muss ich auch bei bestimmten Dingen einfach da drängen und dann kann ich bestimmte Dienstleistungen einfach nicht benutzen. Zum letzten Satz, weil es so passend zu der Veranstaltung vorpasst, genau die Entscheidung, deutsche Cloud oder europäische Cloud. Wir haben Datenschutz. Vollharmonisierung in ganz Europa, okay. Somit habe ich jetzt keinen Unterschied mehr. Wo gehe ich hin? Also ist es mir das wert? Oder klar, also die Überlegungen kommen halt gerade im Moment. Und damit entlasse ich Sie sehr gerne und hoffe, es hat was gebracht.